die gemeinsame deutsch-tschechische Geschichte, sie hat jahrzehntelang eher getrennt als vereint. Erst nach der politischen Wende von 1989 konnte ein Dialog auch über die schmerzvollsten Erfahrungen begonnen werden, über die nationalsozialistische Verfolgung und über die Vertreibung nach dem Krieg. Mittlerweile wird über vieles offener geredet, gerade weil die deutsch-tschechische Erklärung von 1997 das Thema Geschichte für eine gewisse Zeit aus der Politik verbannt hat. Wie sich das Klima gewandelt hat, ließ sich auch am vergangenen Wochenende feststellen, und zwar beim 20. deutsch-tschechischen Brünner Symposium, dem sogenannten Dialog in der Mitte Europas. Da wurde eine Art Zwischenbilanz über den Umgang mit der gemeinsamen Geschichte gezogen. Till Janzer war in Brünn und hat dort mit drei Teilnehmern zur Bedeutung der deutsch-tschechischen Erklärung sowie zu möglichen verpassten Chancen oder Tabus im Dialog gesprochen. Sie hören nacheinander den ehemaligen tschechischen Botschafter in Deutschland und in Österreich, den Schriftsteller Jiří Gruša, den tschechischen Historiker Miroslav Kunštát sowie den Geschäftsführer des Adalbert Stifter-Vereins, den Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher. Wir senden die Interviews im Rahmen unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Gruša, die deutsch-tschechischen Beziehungen sind, wenn man den Politikern glauben will, eigentlich so gut, wie sie noch nie waren. Sie haben die Frage aufgeworfen, inwieweit eben die deutsch-tschechische Erklärung dafür ein Wendepunkt war. Ja. Wenn Sie selbst versuchen, ist das das entscheidende Dokument gewesen, was wirklich den Hebel umgelegt hat? Darf man das so sagen?
Ich sehe das so, weil das sind zwei Selbstreflexionen, die dann sozusagen eine psychologische Balance zwischen den beiden Partner oder Feinden bis dahin bedeuten. Das heißt, diese Selbstreflexion doppelt, aber separat, ermöglichte das Verlassen der alten Rituale, die darin bestanden haben, den anderen zu beschuldigen. Und wenn man auf diese Art und Weise redet, zwingen sie den anderen nicht zum Nachdenken. Wobei natürlich das psychologische Gleichgewicht beiderseits bedeutet, dass beide Seiten das eigene Negative endlich mal betrachten können und das ermöglicht letztendlich eine positive Lebenshaltung. Ja? Und das ist uns damals gelungen.
Nun haben Sie ja auch gesagt, dass die Westdeutschen 40 Jahre Zeit hatten, eben halt eine gewisse Art Vergangenheitsbewältigung zu machen und die Tschechen ja eigentlich erst, sagen wir, auf der halben Strecke sind, wenn man jetzt das Jahr 89 nimmt.
Ja, immer. Also, wir sind so im Jahre jetzt also wie Deutschland im Jahre 65. Also die psychologische Arbeit in Deutschland, wenn man sich das historisch anschaut, dann sieht man, das war zwischen 75 und 80. Also die Tschechen müssen noch ein bisschen daran arbeiten und was mich erfreut hat in der letzten Zeit, die tun's. Aber wie gesagt, es ist psychotherapeutisch zu betrachten und sie brauchen für eine psychologische Gesundheit und gegenseitige gute Beziehung sozusagen eine dreistufige Entwicklung. Zuerst das zu erkennen, zweitens das nicht zu delegieren oder zu einer historischen Vendetta zu machen und drittens die Kooperation zu versuchen. Wir sind jetzt auf der dritten Stufe dabei, daraus das Gemeinsame zu machen. Und das ist immer eine Generation lang.
Ja. Könnten Sie sich vorstellen, dass etwas Ähnliches wie die deutsch-tschechische Erklärung auch im Fall der österreichisch-tschechischen Beziehungen irgendwie eine Hilfe sein könnte, wenn man so etwas formulieren würde?
Ich war in beiden Ländern dabei. Wir haben auch mit Österreich etwas Ähnliches erreicht, aber natürlich, das geht noch nicht, weil die österreichische Subjektivität sich von der deutschen doch getrennt hat. Das heißt, wenn die sagen, wir waren nicht dabei, warum sollen wir da eine ähnliche Erklärung? Obwohl die Erklärung genauso gut wirkte, auch im österreichischen Kontext. Nur auf der Ebene der politischen Subjektivität können wir das nicht machen.
Aber es wäre doch prinzipiell möglich zu sagen, man lässt die historischen Probleme außen vor für die aktuelle Politik Und es gibt ja schon eine österreichisch-tschechische Historikerkommission. Man könnte also doch was erreichen.
Es läuft auch, es ist ja klar. Nun, die dürfen nicht vergessen, dass in der alten Monarchie, sozusagen, die waren österreichisch. Es ist dasselbe Volk, mentalmäßig, politisch denken, wenn man sich die heutige innenpolitische Lage in Österreich bei uns vergleicht, die müssen sie nur von der Sprachfrage absehen. Aber sonst, also das wahre Problem der Tschechen und Österreicher besteht darin, dass sie ein Volk sind, das das eigentlich auch weiß. Und das bedeutet, dann brauchen sie die Identität und dann brauchen sie entweder Temelin oder etwas, um sich zu unterscheiden.
Herr Kunstadt, bei der Konferenz heute wurde als ein Thema angesprochen, eventuelle verpasste Möglichkeiten in den deutsch-tschechischen Beziehungen und vielleicht sogar Tabus, die es geben könnte. Sie haben über die tschechische Seite gesprochen. Sehen Sie dort in irgendeiner Weise, dass noch nach der deutsch-tschechischen Erklärung 97 etwas offen geblieben ist, was man eigentlich lösen müsste?
Also die deutsch-tschechische Erklärung war natürlich kein historischer Text, aber auch die Politiker haben sozusagen diese Ware mit der Begründung verkauft, dass es unter anderem ein Instrument ist zu einer entkrampften Reflexion. Aber trotzdem, diejenigen Formeln, die da in der Erklärung gefunden wurden, die waren natürlich ein Kompromiss. Die geschichtliche, politische und völkerrechtliche Ebene mussten hier berücksichtigt werden. Aber ich finde, in der Nachfolgezeit wurde immer oder häufig auf der tschechischen Seite die Deklaration und die Erklärung als sozusagen eine Endformel oder Punkt hinter diesem Reflexionsprozess. Das entspricht nicht den damaligen Realitäten. Sowohl der Bundeskanzler Kohl als auch der damalige tschechische Außenminister Josef Zeleněc haben von einem Doppelpunkt gesprochen. Das heißt nicht die Totalrevision der Erklärung natürlich, sondern es geht darüber, über die Dinge zu sprechen. Und das war nicht immer der Fall. Irgendwie manchmal in manchen Diskussionen wurde von der Politik die deutsch-tschechische Erklärung, die dortigen Formel, als zu sagen Maulkorb benutzt, ja, was frustrierend wirkte. Das war ganz sicher nicht die Intenz dieser Deklaration.
Glauben Sie oder befürchten Sie, dass mit den jüngeren Politikern, die ja selbst an der deutsch-tschechischen Erklärung nicht mehr mitgearbeitet haben, diese Haltung zur deutsch-tschechischen Erklärung, als ob dort bereits schon ein Punkt wäre und nicht ein Doppelpunkt, dass die zunimmt?
Ich glaube, die jüngeren Politiker betrachten die deutsch-tschechische Erklärung als historisches Dokument, das zwar und rituell immer bei verschiedenen deutsch-tschechischen Treffen auf der höchsten Ebene dankbar erinnert wird. Wir haben diese Erklärung, wir sind so glücklich, etc. Aber es ist schon ein historisches Dokument. Nicht, was die Gültigkeit anerkannt. Es ist zwar eine Regierungserklärung, aber die Regierungen fühlen sich verpflichtet durch diese Erklärung. Das ist ganz unumstritten, aber eigentlich, was von der Erklärung bleibt, das ist dieser konkrete Satz, dass die beiden Seiten ihre Beziehungen nicht aus von der Vergangenheit herrührenden Fragen belasten wollen, sowohl rechtlich als auch politisch. Das wird bleiben, ja, aber die anderen Teile der Erklärung sind entweder umgesetzt, also die dort vorgesehenen Institutionen funktionieren schon, oder wurden verwirklicht, wie die Entschädigung der Nazi-Opfer. Das heißt, die Erklärung ist teilweise schon konsumiert, selbstverständlich. Und was die Geschichte anbelangt, dann glaube ich, eben weil diese Fragen unsere bilateralen staatlichen Beziehungen nicht mehr belasten, dann hoffentlich wird bei dieser Generation diese Maulkorbfunktion der Erklärung nicht mehr funktionieren. Also da bin ich eher optimistisch. Aber die ersten Jahre danach, dann hatte ich sehr intensiv diesen Eindruck.
Herr Becher, ein Thema heute bei der Konferenz sind verpasste Chancen oder sogar Tabus, die trotz der deutsch-tschechischen Erklärung vielleicht weiterhin noch in diesem deutsch-tschechischen Dialog existieren. Sie haben über dieses Problem aus deutscher Sicht referiert und haben aber schon noch ein Problem erkannt, was Sie deutlich formuliert haben. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Also ich habe ja zunächst dafür plädiert, dass man sich Gedanken darüber macht, ob es ausreicht, nur von zwei Seiten zu sprechen, nämlich von der deutschen und von der tschechischen. Mein Plädoyer ist, dass wir eher von einem Dreieck reden sollten, dass man also auch die sudetendeutsche Seite noch einmal von der deutschen abhebt. Nicht, weil ich damit sagen wollte, die Sudetendeutschen würden nicht auch von der deutschen Regierung vertreten werden, sondern um die Problematik besser herausschälen zu können und auch um den weiteren historischen Hintergrund genauer fassen zu können. Denn die direkte deutsch-tschechische Konfrontation reduziert sich auf 7 Jahre Münchner Abkommen bis Kriegsende. Die Vorfahren von Tschechen und Sudetendeutschen dagegen haben mehr als 700 Jahre zusammengelebt. Das ist eine ganz andere Zeitdimension und die ist natürlich auch für das Selbstverständnis ganz wichtig. Und ich habe weiter darauf hingewiesen, dass es im deutschen Bereich sehr wohl in den letzten Jahrzehnten eine intensive kritische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit gegeben hat, dass es dies aber speziell im sudetendeutschen Bereich nicht gegeben hat. Es ist geradezu ein Defizit, auch ein Tabu auf gewisse Weise. Ich habe den Eindruck, dass die Sudetendeutschen oft nicht bereit oder nicht in der Lage sind, vor dieser leidvollen Erfahrung der Vertreibung auch ihre Mitschuld und Mitverantwortung für die NS-Herrschaft im Sudetengau und im Protektorat wahrzunehmen und aufzuarbeiten. Das halte ich für ein Defizit und ich meine, das sollte noch erfolgen, damit der Dialog einfach weitergehen kann.
Sehen Sie da das Defizit eher explizit bei der Landsmannschaft oder erkennen Sie das eigentlich quer durch, weil ja auch die Sudetendeutschen sich wieder differenzieren in verschiedene Gruppen und Erlebnisse. Seliger Gemeinde ist natürlich etwas komplett anderes, weil ja auch viele Antifaschisten in ihren Reihen waren. Muss man das nicht differenzieren dann nochmal?
Auf alle Fälle. Ich denke, man sollte sowieso dazu übergehen, ein viel differenzierteres Bild der Sudetendeutschen zu zeichnen. Ich halte es auch nicht für gewinnbringend, die Landsmannschaft sozusagen als den bösen Block der Sudetendeutschen darzustellen. Die Landsmannschaft ist in sich sehr vielfältig. Es gibt ganz unterschiedliche Stimmen darin. Und ich habe nach wie vor großen Respekt davor, dass Bernd Posselt damals als höchster Repräsentant diese Worte der Entschuldigung im tschechischen Fernsehen vorgetragen hat. Das war, denke ich, für eine sehr mutige Tat. Aber es sind eben bislang immer nur Einzelstimmen. Es fehlt bis zum heutigen Tag auch eine Entschließung der Landsmannschaft als größter sudetendeutscher Vereinigung, die ja auch den Anspruch hat, alle zu vertreten. Es fehlt eine Entschließung, die genau das auch zum Gegenstand hat. Dann hätte es sozusagen einen quasi offiziellen Charakter und wäre nicht nur ein Bekenntnis Einzelner. Es wird einfach noch ein bisschen blockiert. Es gibt auf der tschechischen Seite eine sehr große Angst, dass ein Nachgeben sozusagen das Unrechtsregime des Dritten Reiches irgendwie bagatellisieren könnte. Aber es gibt eine spiegelbildliche Angst auf der sudetendeutschen Seite, dass einfach die Vertreibung als reine Bagatellfall, als reiner Folgefall dargestellt werden könnte. Und wenn wir jetzt bei dem Dreieck bleiben, dann ist es bezeichnend, es gibt eine tschechische Angst, es gibt eine sudetendeutsche Angst, aber es gibt keine deutsche Angst. Da sieht man vielleicht auch noch einmal, wie wichtig es ist, hier differenzierter vorzugehen.